Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler, mein Gast hier in Deutschlandfunk Kultur. Wir besprechen die Themen des Tages. Und gerade hat der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg mit Beschluss einem Eilantrag gegen das Beherbergungsverbot stattgegeben, in Baden-Württemberg eben. Da galt das Beherbergungsverbot für Gäste aus deutschen Regionen, in denen eben 50 neue Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen registriert wurden. Und da kam der Antragsteller aus Nordrhein-Westfalen und hatte einen Urlaub gebucht und hat jetzt praktisch Recht bekommen, Frau Münkler. Würden Sie dem Gericht hier auch Recht geben?
Naja, dieses Beherbergungsverbot ist eine schwierige Sache, denn es ist ja nicht nachgewiesen, und auch nicht nahegelegt aufgrund der Nachverfolgungen von Corona, dass ein großer Teil der Infektionen resultiert aus Übernachtungen irgendwo. Die Infektionen resultieren nach dem, was man lesen kann, wohl eher aus eben Partys, aus dem Zusammentreffen großer Menschenmengen bei Feiern, Clubbesuchen etc. Das heißt, dass Beherbergungsverbot oder aber dieser Zwang, einen negativen Corona-Test vorzulegen. So kann man ja das Beherbergungsverbot durchaus umgehen. Also nicht umgehen, sondern das ist vorgesehen. Aber das zwingt einen natürlich dazu, sich dorthin zu begeben, wo Leute da sind, die befürchten, sie hätten es. Und da fühlt man sich natürlich nicht sonderlich wohl damit. Und von daher ist natürlich eine legitime Frage, ob das Beherbergungsverbot, ob das tatsächlich eine Maßnahme ist, die rechtsfest ist, und das hat jetzt der Baden-Württembergische Verwaltungsgerichtshof anders gesehen. Mhm. Was zunächst einmal zeigt, wir leben in einem Rechtsstaat und alle Maßnahmen unterliegen natürlich der gerichtlichen Überprüfung. Und jetzt ist die Frage, was soll der Bund, was sollen die Länder tun? Ich glaube, dass wahrscheinlich dieses Beherbergungsverbot, das ja auch gestern in der Bund-Länder-Konferenz sehr umstritten war, dass das wieder fallen wird, und zwar vielleicht nicht erst am 6. November, denn es wird mehr solcher Urteile geben.
Das wollen wir mal gucken. Vielleicht fällt es tatsächlich. Ich habe vorhin ja gefragt, kann man nicht einfach auf die Reisen noch mal ein Weilchen verzichten? Ist vielleicht ein bisschen weit gedacht. Vielleicht sagt man, nein, kann man nicht.
Ach doch, es, glaube ich, gibt sicher viele Fälle, wo man verzichten kann. Also ich glaube, das ist das, was ich vorhin schon meinte, wenn man einen gesellschaftlichen Abwägungsprozess hat, und der findet ja auch tatsächlich statt, Leute überlegen sich schon, muss das wirklich sein? Also ich bin ja Mitglied des Wissenschaftsrats, wir hätten nächste Woche eine Sitzung in Saarbrücken über 4 Tage, da sitzen dann recht viele Leute sehr lange in einem Raum, und da haben wir dann jetzt entschieden, wir werden die Sitzung nicht machen.
Und auch nicht virtuell?
Doch, wir werden sie natürlich virtuell machen, ja. Das muss schon gehen. Gut, aber wenn ich meine Enkel in Augsburg besuchen möchte, dann finde ich es virtuell nicht der angemessene Ersatz.
Verstehe ich voll und ganz. Aber es ist dann sozusagen ein solidarischer Akt zu sagen, ich fahre jetzt nicht zu meinen Enkeln in Augsburg, um eben ja einfach dazu beizutragen, dass das Virus nicht weiter verbreitet wird, ganz generell. Und das ist ja auch etwas, an das eben auch der Gesundheitsminister Jens Spahn appelliert. Er sagt, wir müssen alle zusammenhalten.
Und ob Sie weitgehend genug sind oder nicht, das werden wir ja erst in 10, 14 Tagen sehen können. Und deswegen bin ich mal vorsichtig optimistisch, dass wir, wenn wir alle zusammen aufpassen, wir das jetzt auch wieder gut unter Kontrolle bringen können. Aber wie gesagt, wir haben es selbst in der Hand.
Also das heißt, er bezieht sich hier auf die Maßnahmen, die gestern diskutiert wurden in der Bund-Länder-Konferenz. Ist das aber allen klar, dass wir es gemeinsam in der Hand haben?
Naja, das ist ganz sicher nicht allen klar. Ich habe kürzlich im Tagesspiegel das Interview mit einem Berliner DJ gelesen, der beschrieben hat, wie die Situation in den Clubs so ist, auch da, wo er selbst aufgelegt hat. Und da muss man sagen, das ist schon haarsträubend. Also da gibt es teilweise ein extrem gering ausgeprägtes Bewusstsein. Und es gibt sicher auch mehr unter Jüngeren, aber durchaus auch unter älteren Leuten das Gefühl, mich wird es schon nicht treffen. Und also eigentlich ist das etwas, was mich nichts angeht. Das ist natürlich durch Äußerungen wie etwa die von Boris Palmer aus dem Frühjahr. Da würden ja sowieso nur Leute dran sterben, die jetzt ohnehin bald dran wären, so in einem halben Jahr etwa. Und das hat natürlich nicht dazu beigetragen, dass es mehr Solidarität gibt. Aber ich kann aus meinem eigenen Umfeld sagen, ich habe in meinem beruflichen Umfeld jemanden relativ jung, der es hatte im März. Und das hat sehr lange gedauert, bis er wieder auf dem Damm war. Mhm. Und er ist immer noch nicht ganz gesund. Also das sollten sich auch alle die überlegen, die glauben, Sterblichkeit ist ja für sie überhaupt keine Frage. Mhm. Längere Krankheit und dauerhafte Beeinträchtigung kann sehr wohl eine Frage sein.
Ja, jetzt gibt es natürlich Menschen, vor allem auch in den sozialen Netzwerken, die sich sehr darüber beschweren. Die sagen, ja, ich bin ja solidarisch und das jetzt schon seit Wochen. Also zum Beispiel Enno Lenze, der auf Twitter schreibt, der den Bunker in Berlin hat, also einen Ausstellungsraum. Ich habe alles gemacht. Ich selbst habe auf Reisen verzichtet, ich habe auf lukrative Aufträge verzichtet. Ich verzichte auch aufs Motorradfahren, schreibt er, weil ich also sozusagen auch keinen Unfall verursachen will, um dann irgendein Bett in einem Krankenhaus zu belegen. Und ich habe den Bunker zugemacht und habe für die Angestellten gesorgt. So. Aber es gibt so viele, die sich eben nicht dran halten an die Regeln und die offenbar unsolidarisch sind. Mhm. Und das ärgert mich.
Ja, das ist natürlich dieses Solidaritätsparadox. Man gerät sofort eigentlich unter Legitimationsdruck auch vor sich selber, wenn man sagt, ich halte mich an alles, ich mache es doch richtig. Aber ich sehe an so vielen Stellen, dass es ganz viele Leute gibt, die das nicht machen. Und es ist folgenlos für sie, also außer sie erkranken dann selber, dass mich das ärgert. Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist etwas, wo man mit Ernst Wolfgang Böckenförder, dem deutschen Verfassungsrechtler, sagen muss, die liberale Gesellschaft lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht herzustellen in der Lage ist. Denn man kann eben nicht nur auf so viel Druck setzen, nicht nur auf Verbote, das geht nicht zusammen mit einer liberalen Gesellschaft. Aber andererseits beruhen liberale Gesellschaften natürlich darauf, dass es sowas wie Selbstdisziplin gibt. Und daran muss man jetzt sicherlich sehr stark appellieren. Da wird man nie alle mit erreichen. Und das ist eben dieses Paradox der liberalen Gesellschaft. Aber es ist wichtig, trotzdem dran zu arbeiten.
Ja, aber ich meine, man könnte ja auch sagen, wenn ich mich so entscheide, so zu handeln und das auch ein Stück weit eine Gewissensfrage ist, weil ich das für mich richtig finde, ist es mir eigentlich auch egal, wie es ein anderer tut. Denn ich mache es eben so, weil ich es für richtig finde.
Es ist mir dann vielleicht nicht egal, aber es bestimmt nicht mein Handeln, so, wie die anderen agieren.
Ne? Klar, man kann sich trotzdem ärgern.
Genau, man kann sich trotzdem ärgern, aber also natürlich, das Selbstbild sollte man nie komplett von anderen abhängig machen. In dem Sinn, dass man sagt, naja, also bitte, wenn die jetzt alle machen, was sie wollen, dann mache ich das auch.
Ja.
Das, glaube ich, sollte nicht die Konsequenz sein, aber so habe ich den Twitter-Beitrag von Enno Lenze auch nicht gelesen.
Das stimmt, habe ich auch erstmal so nicht gelesen.